Wir wollen Gottes Wort aufschlagen und den Römerbrief. Und das knüpft nahtlos an von dem, was Peter eigentlich in der Abendmahlsbotschaft gesagt hat. Römer 3, ab Vers 23 bis 31. Der Apostel Paulus schreibt dort: Denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes, sodass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade, mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer verordnet, durch sein Blut für alle, die glauben, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen der Nachsicht mit den Sünden, die zuvor geschehen waren unter göttlicher Geduld. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir zum Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt werde, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott nur der Judengott, nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden. Denn es ist ja ein und derselbe Gott, welcher die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne. Vielmehr richten wir das Gesetz auf. So kommen wir nur zu dem Schluss, so heißt es in Vers 28, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt werde ohne Gesetzeswerke. Wir wollen noch kurz stille werden im Gebet. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wir wollen dich recht herzlich darum bitten, dass du Gnade gibst zu dieser Predigt, zu das Hören auf dein heiliges Wort, zu einem so wichtigen Thema. In deinem Namen bitten wir das. Amen. Wir haben uns das letzte Mal mit dem Glauben beschäftigt. Was ist wahrer Glaube? Und wir sind hier in einer Serie drin, wo es eigentlich um eine Frage geht. Was heißt es eigentlich, Christ zu sein? Was geschieht eigentlich, wenn jemand gläubig wird, wenn jemand Christ ist und als Christ lebt und eine ewige Hoffnung bekommt? Und wir haben verschiedene Begriffe uns angeschaut, die in der Schrift eine Kette darstellen von der Ewigkeit, die zu einer anderen Ewigkeit führt. Wir haben gesehen, dass Gott in Ewigkeit vor Zeiten durch seinen Ratschluss Menschen erwählt hat. Wir haben dann gesehen, dass Gott aus dieser Erwählung heraus Menschen in Zeit und Raum zu sehr unterschiedlichen Zeiten, sehr unterschiedlichen Lebensumständen, als jung oder alt, reich oder arm, herausruft und beruft mit einem heiligen Ruf. Und er beruft Menschen, die Gottes Wort uns beschreibt, als die, die tot sind in Sünden. Und deswegen kann diese Berufung nur darin enden, dass Gott Leben schaffen muss, um auf diese Berufung zu antworten. Und so haben wir uns die Wiedergeburt angeschaut, also den Zustand, den Gott beschreibt, was passiert, wenn Gott in dem Leben eines Menschen eingreift und ihm neues Leben gibt. Gott hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergerufen. Das waren alles Begriffe, die die Schrift nur beschreibt als Dinge, die Gott alleine tut. Und dann haben wir die letzten zwei Male uns mit Buße und Glaube beschäftigt und gesehen, dass da sowohl Gott der Urheber und Veränder ist, und doch heißt es auch, dass wir es tun sollen. Wir sollen Buße tun und es wird der Befehl ausgesprochen, wir sollen glauben. Und was ist wahrer Glaube, haben wir denn das letzte Mal uns gefragt. Wir haben gesehen, dass zwei Dinge wichtig sind. Der Glaube beschreibt eine Fähigkeit und er beschreibt auch, dass es darum geht, dass wir bestimmte Dinge erkennen, anerkennen und von Herzen glauben. Wir hatten das letzte Mal uns ein Zitat angeschaut, mit dem möchten wir eigentlich heute beginnen. Bunyan schreibt in seiner Allegorie über die Menschenseele und ihres Weges zu Gott, beschreibt den Glauben folgendermaßen: Wenn Glaube bleibt, bis Christus selbst erscheint, und wenn Glaube und Vergebung zusammenkommen, so weicht das Gericht mit allen seinen Schrecken und macht dem Frieden Platz. Wir kommen hier nämlich zu einer wichtigen Konsequenz. Wir hatten im Rahmen dieser Serie uns den Römerbrief angeschaut, dass Paulus eine Abfolge macht in Römer 8, Vers 29. Da sagte nämlich, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, die gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter den vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und da möchte ich jetzt stoppen. In dieser Abfolge redet Paulus nicht von Glaube, Wiedergeburt und Buße, sondern er kommt von der Berufung zur Rechtfertigung. Und in dem Abschnitt, den wir heute gelesen haben, Römer 3, gibt es ja ein paar Worte, die mehrmals vorkommen. Glaube, Gerechtigkeit und was es heißt, Sünder zu sein. Bunyan sagt hier, dass der Glaube zu etwas führt. Wenn Glaube und Vergebung zusammenkommen, so weicht das Gericht mit allen seinen Schrecken und macht dem Frieden Platz. Wir haben das letzte Mal uns mit dem Glauben beschäftigt, was er ist. Wir werden uns heute beschäftigen, wozu er führt. Und er führt nämlich zu dem Thema, das man allgemein die Rechtfertigung nennt. So kommen wir zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Was heißt das aber, gerechtfertigt zu werden? Und was heißt es, dass es durch den Glauben geschieht? Wenn wir uns die Wiedergeburt betrachten, so haben wir gesehen, dass Gott uns da als Schöpfer gegenübertritt. Gott ruft uns und weiß, dass wir tot sind und er muss neues Leben schaffen. Und so schafft Gott in der Wiedergeburt neues Leben. Und so sagt die Bibel, wir sind eine neue Kreatur geworden. In der Rechtfertigung tritt Gott uns nicht als Schöpfer gegenüber, sondern als Richter. Als ein Richter, der ein Strafurteil über einen jeden Menschen, der sündig ist, verhängt. Und was heißt es, dass Gott unser Richter ist? Im Psalm 50, Vers 6 lesen wir, und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Du kannst nach draußen gehen und bei einem sternenklaren Himmel einfach mal ins All schauen und dir klar machen, dass da ein Schöpfer ist, der seine Gerechtigkeit verkündet. Der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit. Und aus der Gerechtigkeit folgt eins: Gott ist unser Richter. Gott ist dein Richter. Was ist das, ein Richter sein? Ich habe einen Freund, der Richter ist. Und wir können uns das, glaube ich, alle sehr bildlich vorstellen. Ein Richter ist jemand, der auf Grundlage eines Gesetzes ein Urteil verhängt. Man hat vielleicht etwas getan und wird vorgeladen, man gerät zu einer Gerichtsverhandlung und man muss sich dann verantworten. Man bereitet sich darauf vor, auf den Fall und weiß ungefähr, was dabei herauskommen würde, wenn man sich beraten hätte mit einem Anwalt. Und dann geht man vor Gericht und dann erscheint ein Richter und dann wird der Fall verhandelt und am Ende wird ein Urteil gefällt, wie lange der Prozess auch geht. Und es gibt dann zwei Möglichkeiten. Das Ende des Urteils ist ein Freispruch. Nicht mal, weil es vielleicht keine Schuld gibt, sondern weil es keine Beweise gibt, sodass man jemandem nicht das Strafmaß geben kann, das das Gesetz vorschreibt. Oder es endet mit einem Schuldspruch, weil die Schuld als erwiesen gilt und dann das Strafmaß festgesetzt wird. Wenn Gott aber nun Richter ist und Gott hat seinen Willen kundgetan in seinem Gesetz und in der Bibel wird gesagt, dass dieses Gesetz zweifach uns vor Augen gestellt ist. Einmal ist sein Wille offenbart in dem lebendigen Wort Gottes. Das ist sein Gesetz. Dann heißt es aber auch, dass der Wille Gottes in den Herzen der Menschen geschrieben ist. In Römer 2, Vers 14 bis 16 lesen wir, denn wenn die Nationen, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz entspricht, dann sind diese, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz, weil sie beweisen, dass das Gesetz, Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen es ihnen bestätigt, dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. Kein Mensch auf Erden, sagt die Bibel, kennt das Gesetz Gottes nicht. Es ist in unseren Herzen geschrieben und in der ganzen Klarheit ist es im Wort Gottes verfasst. Nun, wenn wir uns das anschauen, dann ist nämlich eins klar und das haben wir am Anfang dieses Textes gelesen. Wir sind alle Sünder. Und weil wir alle Sünder steht am Ende dieses Prozesses eines Strafverfahrens das Urteil außer Frage. Denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Da wir gesündigt haben, gibt es aber nur eine Konsequenz. Peter hat es kurz schon angesprochen. Über uns muss der Zorn Gottes offenbar werden. Über uns muss der Zorn Gottes offenbar werden, denn Gottes Gerechtigkeit steht außer Frage. Und damit erhebt sich eine Frage. Wie werden wir eigentlich freigesprochen? Oder gibt es sowas überhaupt noch wie einen Freispruch? Ist Gott gerecht? Und wir sind durch die Sünde ungerecht? Nur zwei Möglichkeiten, gibt es, um mit diesem Dilemma fertig zu werden. Gott lässt fünfe gerade sein und spricht uns frei, obwohl er weiß, dass wir schuldig sind. Oder Gott schafft einen Ausweg und wir werden auch gleich sehen, warum der Mensch keinen Ausweg schaffen kann. Entweder Gott verleugnet sich von dem, was er sagt, dass die Himmel seine Gerechtigkeit verkünden. Und Psalm 33, Vers 5 heißt es, dass Gott Gerechtigkeit und Recht liebt. Deswegen kann er nicht fünfe gerade sein lassen. Denn es ist kein Unterschied, wir haben alle gesündigt. Nun, Gott fällt ein Urteil über uns, aber er berücksichtigt nicht nur die Taten der Menschen, nicht nur deine und meine Taten, also meine und deine Sünden, sondern Gott berücksichtigt die Taten eines anderen, nämlich dessen, was Jesus für dich getan hat. In Jesaja 53, Vers 5 heißt es, die Strafe liegt auf ihm. Die Bibel sagt nämlich, dass wir freigesprochen werden in diesem Prozess, wenn Gott uns rechtfertigt aufgrund der Verdienste eines anderen. In der ersten Predigt hatten wir von der Erlösung gesprochen, die davon redet, dass Jesus sein Leben als Lösegeld für viele gibt. Gott kann uns nicht verdammen, weil es keine Schuld mehr gibt, die nicht bezahlt worden wäre. Es gibt keine Schuld mehr, die nicht bezahlt worden wäre. Und insofern ist es so schön, dass wir heute im Abendmahl uns daran erinnert haben, dass es keine Schuld mehr gibt, die nicht bezahlt worden ist. Und dieses Thema des Lösegelds macht das so schön plastisch deutlich. Da ist ein Bankkonto und da ist ein Defizit da. Und das Defizit ist so hoch, die Schulden sind so hoch, dass am Ende eigentlich nur ein Urteil steht, vollkommener Bankrott. Und dann kommt jemand und bezahlt diese Schuld. Und damit ist über Nacht ein Bankkonto ausgeglichen. In Kolosser 2, Vers 14 redet Paulus davon, dass der Schuldschein, der gegen uns gerichtet war, weggeheftet oder ausgelöscht worden ist. Golgatha löscht den Schuldschein oder in Kolosser, in der Schlachtübersetzung heißt den Schuldschrift aus. Das ist Rechtfertigung. Es geht nicht darum, fünfe gerade sein zu lassen, sondern das Bewusstsein zu haben, ich trete vor einen Richter, der den ganzen Zorn hat gegen die vollkommene Ungerechtigkeit, die in uns ist. Und doch in dem Moment, wo er sein Urteil fällt, schaut er auf eine andere Tat. Und in dem Moment, wo er auf diese Tat Jesu schaut, kann er sagen, ich spreche dich frei. Und deswegen sagt Paulus hier, so kommen wir zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird. Wenn wir das jetzt begriffen haben, was Rechtfertigung ist, müssen wir das noch in drei Dingen etwas im Detail betrachten. Wir müssen den Grund der Rechtfertigung nochmal begreifen, die Mittel der Rechtfertigung und die Folgen der Rechtfertigung. Der Grund der Rechtfertigung ist die Gerechtigkeit Christi. Sie wird angerechnet. Wir kennen das in einem Gerichtsurteil oder einem Gerichtsprozess, dass man dann manchmal Dinge anrechnet, trotz des Tuns eines anderen. Es gibt denn Straftaten, da hilft es auch nichts mehr, dass irgend noch etwas angerechnet wird. Aber die Bibel recht spricht davon, dass etwas angerechnet wird, nämlich die Gerechtigkeit Christi. In 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und Römer 5, Vers 9 heißt es, dass wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Versucht euch das nochmal vor Augen zu malen. Du stehst vor Gericht und du siehst den ganzen Zorn Gottes. Und dann betrachtet dich Gott mit einem Mal nur noch durch Jesus Christus. Und indem er durch Jesus Christus dich betrachtet, verschwindet der Zorn nicht, weil er aufgehoben ist, sondern weil der Zorn schon gesühnt ist. Damit verstehen wir auch, was Paulus sagt, dass wir ohne Gesetzeswerke gerechtfertigt werden. Das macht Paulus nämlich an anderer Stelle deutlich, als er den Philippern schreibt, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe. Nicht durch Gesetzeswerke, nicht durch meine eigene Gerechtigkeit kann ich in diesem Gerichtsprozess bestehen. Trittst du vor Gott auf, der dir als Richter entgegentritt, und hältst ihm deine Gebete vor, deine Bibellese, deine Kasteiung und Bußübung, deine Schuldgefühle und was immer du noch sonst spürst und tust. Und du hältst ihm dein frömmstes Leben vor, dann gibt es nur ein Urteil, den ganzen Zorn Gottes. Den ganzen Zorn Gottes. Unsere eigenen Werke, unsere eigene Gerechtigkeit ist nicht viel mehr wert als ein Apfel, der von Würmern zerfressen ist. Der reiche Jüngling macht das so eindrücklich deutlich, als Jesus einem Mann begegnet, der ihn fragt, was muss ich noch tun? Und dann sagt Jesus zu ihm, du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Falschzeugnis reden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und dann sagt er so schön, der Jüngling, das habe ich von Jugend auf getan. Und dann sagt Jesus zu ihm nur noch eins, dir fehlt nur noch eins, verkaufe alles. Und es geht Jesus nicht darum, dass der reiche Jüngling nicht sein Reichtum hätte behalten können, sondern er wollte diesem reichen Jüngling sagen, wo er wirklich steht. Es gibt dieses schöne Lied von Isaac Watts, schau ich zu deinem Kreuze hin, wo einst der Friedefürst erblich für den Schaden acht, ich was gewinn, was einst mein Stolz beschämt mich. Und dann in dieser zweiten Strophe in der deutschen Übersetzung, Herr, lass ich nichts mein Rühmen sein. Es gibt nichts, was wir vor Gott bringen können. Es gibt nichts, was uns vor dem Gericht Gottes bewahren würde, was aus uns herauskommt. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit muss angerechnet werden, und zwar die Gerechtigkeit Jesu Christi. Deswegen ist es so wichtig zu sehen, dass die Erlösung die Basis dessen ist, worüber wir uns in den letzten Wochen unterhalten haben. Das ist nämlich die Verbindung. Dein Glaube muss mit Golgatha verbunden werden. Damit kommen wir zu dem Zweiten, das Mittel der Rechtfertigung. Paulus sagt hier mehrmals, es kommt auf den Glauben an. So kommen wir zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt werde, ohne Gesetzeswerk. Nun, wir haben uns das letzte Mal mit dem wahren Glauben beschäftigt. Ich möchte den Glauben heute noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive beschreiben. Nämlich diese Fähigkeit zu glauben, dieses herzliche Vertrauen, dafür braucht das Alte und Neue Testament verschiedene Bilder. Und diese Bilder geben uns eine bildliche Vorstellung davon, was Glaube eigentlich ist. Die Bibel beschreibt den Glauben als eine Fähigkeit, um etwas aufzunehmen, empfangen und anzunehmen. Der Glaube beschreibt die Fähigkeit, etwas aufzunehmen, zu empfangen oder anzunehmen. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ein Aufnehmen. Oder in Apostelgeschichte 26, 18, wie er nun Christus Jesus den Herrn das ist Kolosser 2, Vers 6, wie ihr nun den Herrn Christus angenommen habt. Aufnehmen und empfangen. Ich habe Jesus angenommen. Die Fähigkeit, es aufzunehmen. Dann wird Glaube beschrieben als die Fähigkeit, etwas zu sehen, etwas zu schauen. In Zacharias 12, Vers 10 heißt es, dass sie auf den schauen, den sie durchstochen haben. Und in Johannes 3 wird dieses Bild gebraucht aus dem Alten Testament, wo Mose eine Schlange aufrichtet, eine eherne Schlange, weil eine Schlangenplage ausgebrochen ist, an denen das Volk Gottes stirbt. Und sie schauen auf diese eherne Schlange und werden dadurch gerettet. Und so heißt es in Johannes 3, Vers 50, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und Jesus und Johannes tun das hier in diese Beziehung setzen, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. So muss der Menschensohn erhöht werden. Wir schauen auf Jesus im Glauben, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dann wird der Glaube beschrieben als ein Kommen zu Christus. Kommet her zu mir, alle, die ihr bemühlich und besaden seid. Ich will euch erquicken, in Matthäus 11, Vers 28. Und viertens, Glaube wird beschrieben als ein Fliehen zu etwas, als eine Zuflucht. In Sprüche 18, Vers 10 heißt es, der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Die Seele hat eine Zuflucht gefunden durch den Glauben. Und letztens möchte ich den Glauben, wie die Schrift ihn darstellt, beschreiben, ist eine Fähigkeit, sich auf etwas zu stützen und zu verlassen. In Micha 3, Vers 11 heißt es, seine Häupter sprechen Recht und Geschenke und seine Priester lehren um Lohn und seine Propheten wahrsagen um Geld und dabei stützen sich auf den Herrn und sagen, ist nicht der Herr in unserer Mitte? Oder in Deuteronomium, also im 5. Mose 4, Vers 4 heißt es, dass wir unserem Gott anhängen. Wenn wir diese Bilder nehmen, empfangen, schauen, kommen, fliehen zu und sich verlassen auf, werden wir verstehen, warum es heißt, dass wir alleine aus Glauben gerechtfertigt werden. Alleine im Glauben empfangen wir die Vergebung der Schuld. In der Rechtfertigung schauen wir auf uns und auf Christus. Und wir schauen uns ganz anders an, als wenn wir uns anschauen würden ohne Christus. Und in der Rechtfertigung kommen wir zu Christus, weil wir wissen dürfen, wir dürfen kommen. Denn als Sünder, die unter dem Zorn sind, dürften wir nicht zu Christus kommen. Und viertens, als die, die im Glauben die Rechtfertigung empfangen, sind wir Menschen, die zu etwas fliehen, was ihnen eine Zuflucht gibt. Wir fliehen zu unserem Schöpfer und unserem Heiland, weil wir wissen, dass dort ein Turm ist, der uns durch alle Stürme erhalten bleibt. Und es ist letztens ein sich verlassen auf was? Auf das gerechte Urteil Gottes. Gott fällt ein gerechtes Urteil. Und es gibt keinen Grund mehr, es anzuzweifeln oder in Frage zu stellen. Wir werden alleine aus Glauben gerecht. Wenn wir diese Bilder sehen, dann werden wir es wertschätzen, zu sagen, warum es wichtig ist, zu sagen, alleine aus Glauben. Der Glaube ist Gottes Werk in uns. Und er führt uns zu einer Gewissheit und Sicherheit, die wir uns sonst nicht vorstellen können. Würden wir sagen, aus Glaube und Werke, würde es einen tödlichen Kreislauf geben, einen Strudel, der uns nach unten zieht, weil wir uns dauernd fragen müssten, ist das wirklich wahr? Ist es wirklich gewiss? Ist es zuverlässig? Weil wenn du deine eigenen Werke anschaust, dann musst du, wenn du ehrlich bist, nicht nur zweifeln, sondern verzweifeln. Deswegen werden alleine aus Glauben gerechtfertigt. Und das führt uns zu dem dritten und letzten Punkt, die Folgen der Rechtfertigung. Frieden und Vergebung. Was ist vor einem Gerichtsurteil? Ein Mensch, der weiß, dass er ein Vergehen begangen hat, es mag groß oder klein sein, weiß, dass er Angst hat, dass da Unsicherheit ist, je nach Größe vielleicht sogar Verzweiflung. Und was ist nach einem Gerichtsurteil? Was ist, wenn ein Gerichtsurteil gefällt wird? Dann kommt eine Erleichterung und eine Gewissheit. Und was ist nach einem Gerichtsurteil, wenn nach einem Gerichtsurteil ein Freispruch kommt? Wenn Paulus sagt, dass wir berufen sind und dann zu dem Thema Rechtfertigung kommt, das muss man dazu nehmen. Die Bibel redet von der Rechtfertigung als ein einmaliges Gerichtsurteil Gottes. Das hebt nicht auf, was Peter gesagt hat, dass es trotzdem heißt, dass wir am Ende der Tage wie alle Menschen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Aber in dem Moment, wo ein Mensch gläubig wird, fällt Gott ein Urteil. Und er fällt einen Freispruch. Ein für alle Mal. In Römer 8, Vers 1 heißt es, so gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Es gibt keine Verdammnis mehr. Vor einem Urteil, mögen wir zitternd davor stehen, müssten wir ehrlicherweise sagen, wir haben den ganzen Zorn Gottes verdient und damit die ganze Verdammnis Gottes. Nachdem wir gerechtfertigt sind, sollten wir nie mehr daran zweifeln, dass das Urteil Gottes grundsätzlich über uns gefällt ist. In Römer 4, Vers 7 sagt Paulus, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Deswegen ist Rechtfertigung so wichtig, weil wir wissen müssen, dass Gott in Jesus Christus die Gesetzlosigkeiten, die wir getan haben, zugedeckt hat. Und wenn wir uns dieses Bild nehmen des Zudeckens, dann ist das eine Abdeckung, die von uns auch nicht mehr durchdrungen werden darf und kann. Und Gott schenkt uns in der Rechtfertigung Vergebung. Im Vaterunser heißt es, und vergib uns unsere Schuld. Mit welcher Gewissheit beten wir das eigentlich? Mit welcher Gewissheit tun wir das eigentlich? Das muss uns immer zur Rechtfertigung zurückführen. Wenn wir nicht auf die Rechtfertigung schauen, das heißt darauf schauen, dass ich sage, da ist Gott als mein Richter aufgetreten, hat mich gesehen und hat Christi Werk gesehen, dann müsste ich jedes Mal, wenn ich dieses bete, das Gebet mit vielen Fragezeichen versehen. Und diese Fragezeichen können sehr quälend sein. Deswegen sollen wir auch aufschauen zu Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Damit sehen wir auch, warum die Rechtfertigung zum Frieden führt, weil sie uns mit Gott versöhnt. Und nicht wir haben uns versöhnt, sondern Gott hat das Urteil gesprochen. Denn es ist nicht so, dass der Mensch in der Rechtfertigung irgendetwas anderes tut, als dass er etwas annimmt und empfängt. Es ist kein Werk von ihm, sondern hat den Glauben empfangen, um es aus freier Gnade Gottes zu empfangen. Wie wunderbar ist es eigentlich, wenn wir das wissen, dass wir in solch einem Glauben stehen dürfen. Dass nicht unser Tun, sondern Gottes Tun durch das Werk Jesu Christi uns Vergebung und Frieden schenkt. Wir werden noch mal kurz stille. Allmächtiger Vater, wir wollen dir Dank sagen für deine teure Erlösung, die du geschaffen hast durch Jesus Christus. Und wenn du Urteil über Urteil fällst, über eines jeden Menschen, der zum Glauben kommt. Und wir wollen dir Dank sagen, dass du Glauben schenkst und dass du möglich machst, dass wir oft Dinge sehen, die wir nicht für möglich halten. Nämlich, dass wir Frieden und Vergebung finden in Jesus Christus. Amen.